Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. Herzlich willkommen.
Golden Brown, so besangen die Stranglers 1981 die Droge Heroin. Andere Zeiten, andere Drogen. Inzwischen ist es neben Hustensaft vor allem das verschreibungspflichtige Tilidin, was gerade im Deutschrap eine massive Rolle spielt. Gleich unser erstes Thema. Das Medikament Tilidin, das wird regulär bei starken Schmerzen, zum Beispiel nach einer Hüft- oder Knie-OP, verschrieben. In der Rap-Szene wird Tilidin gern als Droge oder Lifestyle-Gimmick gefeiert. In Songs, in Videos, auf Selfies oder bei Insta. Das öffentlich-rechtliche Reportageformat Steuerung F, das hat jetzt nochmal den Zusammenhang zwischen Tilidin und der Rap-Kultur in Deutschland recherchiert. Über die Ergebnisse spreche ich mit dem Filmemacher und NDR-Kollegen Mirko Seekamp. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf.
Sie müssen uns zunächst noch mal erklären, was ist überhaupt Tilidin? Wie wirkt das ungefähr?
Ja, Tilidin ist ein starkes Schmerzmedikament, was eigentlich vor allem ältere Leute verschrieben bekommen, die das zum Beispiel nach einer Knie-OP oder einer Hüft-OP nehmen. Aber Tilidin wird als Droge zum Beispiel auch missbraucht. Also wie Sie auch schon gesagt haben, es ist nicht neu. Anfang der 2000er gab es schon mal so eine Welle. Da haben das vor allem Hooligans oder andere gewaltbereite Gruppen genommen, um schmerzunempfindlicher zu sein. Die Jugendlichen, die wir jetzt getroffen haben, die nehmen das aber eher zum Chillen. Also das heißt, man vergisst die Sorgen, heißt es. Es wirkt wirklich ganz betäubend. Und die haben mir erzählt, wie ihr Körper so langsam tauber wurde. Aber man muss aufpassen, denn das macht auch abhängig.
Nun heißt es, dass Tilidin in der Rap-Szene da einen ziemlich hohen Stellenwert genießt und man kann das tatsächlich auch an den Lyrics ablesen. Wir hören hier mal einen der erfolgreichsten Deutschrapper zur Zeit, Capital Bra.
Gib mir Tilidin, ja, ich könnte was gebrauchen. Vodka E, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe, kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen. Gib mir Tilidin, ja, ich könnte was gebrauchen.
Mirko Seekamp, das klingt ja geradezu so, als wären Deutschrapper im Grunde ja knallharte Promoter von Tilidin. Würden Sie so weit gehen?
Also das kann man schon so ein bisschen so verstehen, auf jeden Fall. Also diesen Track, den wir gerade gehört haben, der hat auf YouTube 65 Millionen Aufrufe, also wirklich unfassbar. Das ist irgendwie so der bekannteste Tilidin-Hit, würde ich sagen. Aber wir haben das auch mal ausgewertet und es gibt über 100 Songs von sehr bekannten Künstlern, die Tilidin thematisieren. Mit dabei Capital Bra, wie wir es eben gehört haben, Samra, Bushido, Jizzes, Bones MC, die Liste ist lang. Sogar Finn Kliman oder KIZ sind dabei, haben auch Songs zu diesem Thema rausgebracht, beziehungsweise Tilidin thematisiert. Mhm. Und wir haben übrigens alle angefragt, aber keiner wollte uns ein Interview geben. Was man jetzt aber sagen kann, die Rapper machen das sozusagen bekannt für diese gewisse Gruppe, die sonst vielleicht gar nicht mit Tilidin in Berührung kommen würden. Das hat sich auch wiedergespiegelt, als wir mit den Jugendlichen gesprochen haben. Ich erinnere mich da an eine Szene ganz besonders. Und zwar, wir haben uns so ein bisschen mit denen zusammen mit den Texten auseinandergesetzt. Und da wurde ganz klar, wie stark sie auch die einzelnen Wörter hinterfragt haben. Zum Beispiel gab es da diesen Song von Capital Bra und Samra, der heißt Hurakan. Da singen die 20 Darby Hooper in einem Hurakan. Darby ist ein Szenewort für Tilidin. Mhm. Und das heißt, er drückt 20 Mal, also 20 Mal auf diese Tilidin-Tropfenflasche in einem Lamborghini Hurakan. Das ist also ein teures Auto. Und die Jungs, die waren dann also fest davon überzeugt, dass sich Samra 250 Milliliter, also ein ganzes Glas voll Tilidin, zu sich nimmt. Das wäre also quasi mehr als eine ganze Flasche. Und nochmal dazu, ob die Rapper wirklich Promoter sind. Was sich sagen lässt, wir haben auch mit zwei Dealern gesprochen. Beide haben uns gesagt, wenn ein neuer Song rauskommt, der Tilidin thematisiert, dann merken sie das auch an der Nachfrage nach Tilidin. Aber das sind erstmal nur Hinweise. Also wir wissen jetzt nicht.
Man kann aber tatsächlich sagen, also man kann wirklich auch, wenn man sich die Verschreibungszahlen anguckt, wirklich einen Zusammenhang sehen zwischen Tilidin-Songs und dem zunehmenden Konsum?
Ja, also wir haben uns die Zahlen der gesetzlichen Krankenkassen mal angeguckt und sehen da einen erheblichen Anstieg der Teledin-Verschreibung, vor allem bei 15- bis 20-Jährigen in den vergangenen 2 Jahren. Denn in der Altersklasse hat das vorher, wie ich eingangs auch gesagt habe, überhaupt keine Rolle gespielt. Und jetzt sind die Verschreibungen in nur 2 Jahren von 100.000 definierten Tagesdosen auf über 3 Millionen. angestiegen. Das bedeutet einen Zuwachs um das 30-fache in den letzten 2 Jahren. Ob das jetzt klar mit Deutschrap zusammenhängt, das können wir nicht sagen. Aber was wir auch rausgefunden haben, auch die Songs, die bei YouTube millionenfach geklickt wurden und Teledin zentral thematisieren, sind in diesem Zeitraum rausgekommen.
Das synthetische Opiat Teledin macht gerade eine bedrohliche Karriere. Mirko Seekamp hat dazu recherchiert und einen eindrucksvollen Film gemacht, zu finden unter dem Stichwort Teledin im Reportageformat Steuerung F, zum Beispiel bei YouTube. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
In der Nacht des 22. August 1980 sterben 2 junge Vietnamesen in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg. Im Schlaf überrascht durch einen Brandanschlag Rechtsradikaler. Es ist der wohl erste tödliche Anschlag auf Ausländer in Westdeutschland überhaupt. Umso überraschender und erstaunlicher, dass die Geschichte der beiden Opfer, Nhu Ngoc Cho und Do An Lan, so gut wie vergessen ist. 40 Jahre später sind die beiden Journalistinnen Vanessa Wu und Mintu Tran auf Spurensuche gegangen für ihren Podcast Rise and Shine, in dem sie wertdeutsche Geschichten erzählen. Sie haben den Fall neu recherchiert und Mintu Tran ist jetzt unser Gast im Kompressor. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie erzählen die Geschichte dieses ja wahrscheinlich ersten rechtsterroristischen, rassistischen Mordes in der Bundesrepublik. Aber erstaunlicherweise beginnt die Erzählung mit echter vietnamesischer, ja man möchte fast sagen, guter Laune Musik. Wir hören mal. Warum haben Sie diesen dramaturgischen Kniff gewählt? Warum setzen Sie genau da an?
Wir haben uns halt gefragt, wie stellen wir eigentlich auch immer Opfer dar, beziehungsweise wie erinnern wir uns auch immer an Opfer und an Opferfamilien? Also in den Medien wird ja oft so drüber berichtet, also oder man stellt sich das so vor, als ob diese Anschläge oder als ob Krieg das einzige wären, was diese Person definiert. Und sehen wir ja auch an uns selbst, also die Geschichte unserer Eltern und Großeltern beginnt bei uns, also für uns in unseren Köpfen hat sie auch ganz lange einfach nur mit dem Krieg angefangen oder mit halt bewaffneten Konflikten. Und das hat uns halt bei uns selbst gewundert und wir wollten dann einfach einen menschlicheren Blick auf die Person Ndumui, auf die Mutter eines der Opfer werfen. Also klar, sie hat ein unfassbar grausames Schicksal, aber sie ist auch eine sehr, sehr starke Person. Sie ist sehr fröhlich als Frau und auch in ihrer Jugend hatte eine tolle Jugend gehabt und ist eine sehr bestimmte Frau. Und das wollten wir, dem wollten wir in unserem Podcast auch Platz geben.
Dieses Treffen, diese Begegnung mit der Mutter, mit Do Mui, das ist auch im Podcast enorm bewegend. Sie ist inzwischen eine betagte Frau. Sie lebt da am Rande von Hamburg. Und man muss sagen, ihr Sohn war eben doch überwiegend bei der Mutter, also bei ihrer Mutter, bei seiner Großmutter aufgewachsen. Und der hat sie lange gar nicht gewagt zu erzählen, dass der geliebte Enkel ermordet wurde. Wir hören sie hier mal.
Genau, also da erzählt uns Do Mui praktisch, dass selbst in Vietnam, als sie von dem Anschlag erfahren hat, auch vom Tod ihres Sohnes, dass sie es nicht übers Herz gebracht hat, das ihrer eigenen Mutter zu erzählen, die ihren Sohn großgezogen hat. Also die Großmutter hat den Do An Lan tatsächlich großgezogen und einfach, weil sie Angst hatte, dass die Großmutter das nicht ertragen kann. Und deswegen hat sie gesagt, ich habe das ihr einfach nicht erzählt. Und später haben ihr Nachbarn davon erzählt. Es ist ganz, ganz oft so, dass Menschen in Vietnam versuchen, Schmerz und solche Nachrichten selbst zu tragen und den anderen gar nicht so zu erzählen, um ihnen Schmerz zu ersparen. Das ist auch wieder so ein Fall gewesen.
Geradezu beschämend ist dann, wie Do Mui, also diese Mutter, ja auch kaum Möglichkeit hatte, den Verlust ihres Sohnes zu betrauern. Sie war noch nicht mal bei dem Gerichtsverfahren zugegen, als den Tätern der Prozess gemacht wurde.
Genau, also sie hatte uns das ganz aufgebracht noch erzählt. Also noch heute ist sie unfassbar aufgeregt und sehr, sehr wütend, wenn sie darüber berichtet, dass sie nicht bei diesem Prozess dabei war. Wir wissen auch nicht mehr genau, wir können das nicht genau rekonstruieren, was da passiert ist, was da schiefgelaufen ist, warum die Mutter eines der Opfer nicht zum Prozess kommen konnte. Also sie sagte, sie hatte danach gefragt, aber andere haben ihr gesagt, sie solle lieber nicht hingehen. Also wir wissen nicht, ob sich niemand drum gekümmert hat von den deutschen Behörden und auch von den Vietnamesen, ob die gedacht haben, vielleicht erträgt das die alte Frau nicht. Also auf jeden Fall, sie konnte nicht zu dem Prozess, wo die drei Attentäter, die für den Tod ihres Sohnes verantwortlich sind, eben verurteilt wurden. Das beschäftigt sie bis heute sehr.
Minh Thu Tran, diese drei Attentäter, die waren erstmal sehr, sehr untypisch. Wer waren die und was hat man über die rausgefunden?
Das waren drei Personen aus Baden-Württemberg, ganz, ganz bürgerliche Berufe. Einer war Arzt, die andere war Zahnarzthelferin und so weiter. Also das waren sehr, sehr bürgerliche Personen, aber die waren Mitglieder des sogenannten Deutschen Aktionskreises. Der Deutsche Aktionskreis, das ist eine neonazistische Terrorgruppe gewesen, eine Rechtsterrorgruppe, Entschuldigung, die geleitet wurde von dem Neonazi Manfred Röder. Und Manfred Röder ist einer der bekanntesten Altnazis. Er war auch das Vorbild, das geistige Vorbild des späteren NSU. Und man sieht da auch, finde ich, mit diesem Anschlag einfach total krasse Parallelen. Also diese drei Personen, die diesen Anschlag verübt haben in Hamburg 1980, das waren zwei Männer, eine Frau, die einfach durch die Lande gezogen sind, durch ganz Deutschland gefahren sind, auch schon davor mehrere Anschläge verübt haben auf zum Beispiel nach einem jüdischen Arzt benannte Schule oder nach anderen Flüchtlingsheimen. Auf andere Flüchtlingsheime und genau, die sind einfach mordend und brandschlagend durchs Land gezogen, wie eben der spätere NSU auch.
Dieser Mord hat sich ereignet eben vor 40 Jahren, 1980. Ihr habt ihn jetzt in eurem Podcast nochmal nachrecherchiert. Welche Spuren hat dieser Mord hinterlassen? Wer oder was erinnert heute eigentlich sonst noch an diesen Fall?
Das ist ja das Erstaunliche an diesem Fall, dass ganz lange, also selbst in der vietnamesischen Community nicht wirklich daran erinnert wurde aus verschiedenen Gründen, aber auch, dass die deutsche Gesellschaft, also kurz nach dem Anschlag gab es vielleicht ein, zwei Artikel in der Lokalpresse im Hamburger Abendblatt, so nicht mal Titelseite oder sowas. Aber es gab halt einige kleine Berichte, aber nichts auf nationaler Ebene. Also es wurde gar nicht wirklich in der in einer gesellschaftlichen Debatte irgendwie thematisiert. Und ganz schnell auch nach dem Prozess ist der Anschlag auch wieder in Vergessenheit geraten. Und heute tatsächlich erinnert kaum mehr etwas an die beiden. Ganz lange gab es zumindest Gräber, die wurden nach 25 Jahren aufgelöst. Also dann gab es selbst die Gräber nicht mehr. In dem Flüchtlingsheim, ehemaligen Flüchtlingsheim, das jetzt ein Hotel ist, erinnert auch nichts daran in der Halske Straße. Und genau, da hat sich dann irgendwann eine Initiative hingesetzt und gesagt, hey, das kann nicht sein, eben die sich um die Mutter tatsächlich geformt hat und gesagt hat, die Mutter braucht einen Ort zum Trauern und die will das und die will auch, dass der Name ihres Sohnes in Deutschland nicht vergessen wird. Also man kann sich das ja gar nicht vorstellen, das ist ein 18-jähriger Junge gewesen, der wenige Monate nach seiner Ankunft in Deutschland einfach von Rechtsterroristen ermordet worden ist. Und das war ein Flüchtling, der vor Krieg geflohen ist. Also und ihr ist es eben ganz wichtig, dass sie einen Ort hat, um selbst eben zu trauern und auch damit die deutsche Gesellschaft sagt, wir haben diese beiden jungen Männer nicht vergessen.
Und jetzt gibt es diesen Ort. Seit dem 29. August gibt es einen Gedenkstein in Hamburg, richtig?
Genau, es gibt einen Gedenkstein am Friedhof Öjendorf. Da waren die beiden auch begraben tatsächlich. Dieser Gedenkstein ist auch in der Nähe der beiden Gräber der beiden. Und genau, da stehen dann die Namen und Todesdaten der beiden drauf. Es ist ein ganz kleiner, hübscher Gedenkstein, der von einem vietnamesischen Pagodenbauer gestaltet worden ist. Und der wurde jetzt letztes Wochenende am Sonntag feierlich eingeweiht.
Minh Thu Tran, vielen Dank, dass Sie mir helfen, diese Geschichte bekannter zu machen. Zu hören im Podcast Rise and Shine and Shine, zu finden überall da, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das Lesen der anderen.
Heute mit der neuen Ausgabe des Magazins für Kunst und Leben Monopol und Chefredakteurin Elke Buhr. Herzlich willkommen. Hallo, Frau Buhr, Sie sind in Ihrem Leitartikel den Unkenrufen nachgegangen. Berlin als Kunstmetropole können wir langsam einpacken. Die Lage scheint ja tatsächlich, tja, ernst. Eine beachtliche Reihe wirklich großer Sammlungen verlässt die Stadt. Was würden Sie sagen, wie groß ist denn der Schlag ins Kontor nun wirklich?
Ich glaube, wirklich schlimm ist die Situation am Hamburger Bahnhof. Also ich glaube, dass die anderen Sammlungen, die jetzt die Stadt verlassen oder auch nicht verlassen, das ist nicht so schlimm. Also zum Beispiel, wenn Julia Stoschek sagt, sie möchte vielleicht nicht mehr und ist so ein bisschen knatschig. Ich glaube, das kann man einerseits noch einfangen. Andererseits würde Berlin daran nicht zerbrechen, obwohl es schade wäre, wenn sie ginge. Aber dass jetzt Flick seine Sammlung aus Berlin zurückzieht, weil eben die Situation um das zentrale Museum Berlins für zeitgenössische Kunst, nämlich den Hamburger Bahnhof, komplett ungeklärt ist. Das ist schon tragisch, vor allen Dingen, weil man damit ja nicht nur die Sammlung verliert, sondern weil die Situation sich ja so darstellt, dass man überhaupt nicht weiß, was mit diesem Museum passieren wird, weil es eben in privater Hand ist. Also das heißt, das Gebäude, die Immobilie gehört gar nicht der öffentlichen Hand und deswegen können die nicht planen, sie können es nicht sanieren, die Flickhallen werden abgerissen. Es ist alles eine Riesenkatastrophe, wo man sich denkt, wie konnte das passieren?
Genau, wollen wir die Schuldfrage doch auch kurz noch mal klären. Also warum wollen die alle weg, die Sammler, die Sammlungen? Hat Berlins Kulturpolitik wirklich komplett versagt?
Das sind da eben alles sehr unterschiedliche Fälle. Also ich glaube, wirklich versagt hat die Politik, und das aber nicht nur Berlin, sondern auch der Bund bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, was ja die Dachorganisation des Hamburger Bahnhofs ist. Die ist ja groß in der Debatte wegen totaler Strukturdefizite. Kriegen weder Bund, der da beteiligt ist, noch die Länder kriegen das irgendwie in den Griff, da eine effektive Organisation draus zu machen. Und der Hamburger Bahnhof als Teil dessen, auch die Nationalgalerie, ist halt völlig über Jahre ignoriert worden, dieses Immobilienproblem. Und das fällt einem jetzt auf die Füße. Das andere, dass Stoschek irgendwie sagt, sie wird nicht richtig beachtet von Lederer, das ist wirklich ein anderes Problem und das sollen die mal unter sich klären.
Die Institutionen und dieses Hickhack, das ist das eine, aber Sie kommen ja trotzdem zu einer ziemlich optimistischen Sicht auf die Dinge, wie es um Berlin als Kunststandort steht. Warum? Was bleibt denn Berlin an Pfründen?
Also es war so, dass der Künstler Thomas Demand in diesem Sommer eine sehr schöne Ausstellung in der Galerie Sprüth-Magers gemacht hat. Die hieß Local Talent, was eigentlich ein sehr witziger Titel war, weil die Leute, die da gezeigt wurden, waren eben nicht irgendwelche Emerging Artists, irgendwelche Talente, sondern das waren so die Künstler, die Berlin auf die Landkarte gesetzt haben in den mittlerweile schon 2 oder 3 Jahrzehnten, wo Berlin als die Kunststadt gilt. Und Thomas Demand sagte halt, okay, Berlin betreibt zwar institutionell totale Selbstverstümmelung, aber auf der anderen Seite, hey, wir sind doch alle noch da. Also die Künstler sind alle da. Und wenn man sich das mal wirklich anguckt, was in Berlin für ein Reichtum herrscht an Künstlerinnen und Künstlern, das gibt es einfach in Europa oder auch international nicht nochmal. Und deswegen bin ich halt losgegangen, so ein bisschen, als wäre es nicht meine Stadt, sondern als wäre ich auf Besuch in London oder Paris und habe mal gesagt, hey, jetzt erzählt mir doch mal alle, wen gibt es denn hier, wen kann ich hier kennenlernen, habe mit ganz vielen Leuten gesprochen und das war wirklich toll, weil ich auch ganz viele Leute getroffen habe, die ich selbst noch nicht kannte.
Das heißt, die Künstlerinnen und Künstler machen eigentlich ja den Ruhm dieser Kunststadt Berlin aus. Es gab noch einen weiteren Moment, der sie sehr euphorisiert hat. Das war die Vorabbesichtigung der 11. Biennale. Die findet jetzt am Wochenende statt. Und ein Standort, das sind zum Beispiel die Ex-Roter Printräume im Wedding. Und da muss es so eine ganz tolle Vermischung geben zwischen auch Anwohnern, Anwohnerkindern und einer tamilischen Community, einer Latino-Community. Wie war diese Begegnung?
Ja, also die Berlin-Biennale, die ist ja auch verschoben worden vom Frühjahr auf den Herbst. Das sind 4 lateinamerikanische Kuratorinnen, die das machen. Und die waren jetzt halt schon einfach über ein Jahr da im Wedding in diesem Büro und haben sehr intensive Kontakte zu ihrer Nachbarschaft geknüpft. Und das war denen auch wichtig. Also es ging denen nicht so sehr darum, jetzt so eine Pop-up-Ausstellung zu machen, die jetzt so von oben auf die Stadt herunterfällt, sondern die wollten wirklich Beziehungen knüpfen. Und ich glaube, das ist ihnen auch sehr gut gelungen. Die haben das sehr nett erzählt, dass die Kinder jetzt immer kommen und sagen, hey, was ist denn jetzt heute los? Und diese Geschichte mit der tamilischen Community, das ist nur ein Beispiel dafür, wie sie eigentlich vorgegangen sind. Also, dass sie eben nicht zu den Leuten gegangen sind, die wir alle schon kennen, eben die Thomas Demands und so weiter, sondern gesagt haben, hey, es sind hier ganz viele Communities in der Stadt. Es gibt die Lateinamerikaner, es gibt die arabische Community, es gibt Tamilen zum Beispiel, die in den 80er Jahren, wo ganz viele gekommen sind. Und lass uns doch mal gucken, was die so machen. Die sind vielleicht alle nicht so an der Öffentlichkeit, aber die sind alle da und haben sehr interessante Inhalte. Inhalte. Und das fand ich sehr überzeugend. Und ich freue mich sehr darauf, was jetzt am Wochenende zu sehen, was ansonsten die noch so gemacht haben bei der Berlin Biennale.
Also das Versprechen, dass in Berlin noch viele Dinge, viele Begegnungen und damit auch viel Kunst möglich ist, das gilt ungebrochen. So die Analyse in der auch sonst sehr lesenswerten neuen Ausgabe der Zeitschrift Monopol. Elke Buhr ist die Chefredakteurin. Danke für Ihren Besuch.
Gerne.
Fundstück.
God Bless America, 1918, geschrieben von Irving Berlin, ist so etwas wie die inoffizielle Hymne der USA. Im Wahlkampf 1940 war es der Kampagnensong von Präsident Roosevelt und seinem republikanischen Herausforderer. Auch am Abend des 11. September 2001 haben Vertreter der beiden Parteien das Lied gemeinsam gesungen. Und bei Celebrities wie Celine Dion und Lady Gaga gehören die Strophen natürlich ebenfalls zum Repertoire. Von dem US-Industrial- und Noise-Künstler Ho Ju erschien 1994 eine Aufnahme des Stücks, die die Begeisterung nicht ganz teilt. Es wirkt, als hätte er es schon ein paar Mal zu oft gehört.
Werte Hörerschaft, Sie haben es geschafft, das Fundstück unseres Soundjägers und Sammlers Paul Paulun ist damit zu Ende. Stichwort Heimat, Rassismus, keine Frage, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und deshalb natürlich auch immer mal wieder im Deutschrap zu finden. Diesmal geht es allerdings konkret um einen etwas komplizierteren Fall, den Rapper Jamule. Der kommt aus einer spanisch-libanesischen Musikerfamilie und hat vor einigen Tagen mit einem, tja, doch klar rassistischen Video für Wirbel gesorgt. Mein Kollege Julian Theilen, der hat sich den Fall näher angeschaut. Julian, was genau ist denn da überhaupt passiert?
Ja, wo und wann Jamule das Video aufgenommen hat, ist gar nicht so richtig klar. Auf dem Video ist er aber auf einem Konzert und sagt etwas wie: Nur Schwarze hier, voll langweilig. Und damit meint er die anderen Besucherinnen und Besucher auf dem Konzert. Und daraufhin gab es von schwarzen Rapperinnen und Rapper viel Kritik. Nura hat sich geäußert und gesagt, sie ist enttäuscht. Reezy hat sich zu Wort gemeldet und bei ihm ist noch etwas Spezielles, weil er einen Song zusammen auch mit Jamule produziert hat, wo sich gegen Rassismus ausgesprochen wurde. Und überhaupt ist dieses Thema Jamule und Rassismus sehr brisant, weil er bedient sich ja mit seiner Musik, wie Dancehall, R&B, Rap, ist sehr, sehr stark in der schwarzen Kultur. Und viele schwarze Künstlerinnen und Künstler hat das eben sehr schockiert. Mhm. Jamule hat sich dann auch noch entschuldigt bei Instagram mit einem langen Post. Aber viele wollen ihm das nicht durchgehen lassen und haben dann auch zum Boykott von ihm aufgerufen.
Und ganz grundsätzlich, wie würdest du sein Standing in der Deutschrap-Szene beschreiben? Also wie zentral ist er da als Figur?
Er hat auf jeden Fall eine beachtliche Entwicklung genommen, die vergangenen Jahre. 2018 hat er so seinen ersten bekannten Song NBA rausgebracht. Der hat über 5 Millionen Views mittlerweile bei YouTube. Und er hat sich dann so nach und nach an diese Großen der Szene rangetastet. Hat mit Crow ein Feature gemacht, mit Luciano. Und auch jetzt ist er auf dem neuen Album von dem Produzententeam Kitschkrieg zu hören. Wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil er dieses Cronin beherrscht, dieses etwas schmachtende Singen und sehr weich. Und viele namhafte Rapperinnen und Rapper haben sich eben jetzt geäußert, öffentlich. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, dass er in der Szene sehr anerkannt ist. Bei einem etwas unbekannteren Rapper wäre das, hätte das wahrscheinlich, man kann schon fast sagen, leider wohl gar nicht so hohe Wellen geschlagen.
Wir sprechen ja jetzt leider in schöner Regelmäßigkeit zu diesem Thema Rassismus im Deutschrap. Wie massiv siehst du das Problem? Was zeigt dieser Fall vielleicht?
Ja, der Deutschrap ist natürlich nicht frei davon. Auch wenn man denken könnte, ja, der Deutschrap ist das Sprachrohr von marginalisierten Gruppen, von Gruppen, die von Rassismus betroffen sind. Aber auch innerhalb dieser Gruppen gibt es Rassismus. Der Journalist Malcolm Ohanwe ist zum Beispiel der Ansicht, dass Schwarze von Deutschen, ob jetzt Migrationshintergrund oder nicht, immer noch als etwas Fremdes gesehen werden und als etwas, das es vor allem in anderen Staaten wie zum Beispiel in den USA gibt.
Und deswegen fühlt man sich so frei und locker und kann jegliche Tabubrüche machen, respektlos gegenüber Schwarzen sein, deren Ideen, Konzepte, kreative Energie einfach klauen und ausbeuten und damit Arsch viel Geld verdienen, so wie Jamule das auch macht, aber gleichzeitig null Respekt haben, sich gar nicht richtig auskennen.
Ja, und die Musikjournalistin Miriam Davutwandi zum Beispiel sagt, dass diese One Love Culture, die im Hip-Hop immer eine große Rolle spielt, dass die eigentlich ein großes Missverständnis ist.
War einmal, dass Musik von schwarzen Menschen zu hören oder ihre Kunst zu mögen ein Äquivalent dafür sei, antirassistisch zu sein. Und das würde einen ja dann von seinem Rassismus befreien, weil, hey, ich höre ja Rap von Schwarzen. Und dass nicht schwarze People of Color, so wie ich, auch Rassismus genauso, antischwarzen Rassismus genauso reproduzieren können, wie weiße Menschen es tun. Und dass wir uns der Verantwortung nicht entziehen können. Und ich glaube, das sind zwei Aspekte, die Deutschrap ganz besonders stark betreffen.
Ja, also Rassismus ist ein Thema, also vor allem antischwarzer Rassismus, welches jetzt häufiger eine Rolle spielen wird. Bislang wurde sich da immer sehr stark auf Sexismus konzentriert.
Sagte Julian Theil nach den rassistischen Äußerungen und der Entschuldigung des Deutschrappers Jamule. Ganz herzlichen Dank.